Süßigkeitenversteck, Mathewettbewerb und es geht endlich weiter mit unserem Toilettenhäuschen. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf eine Mission. Als allererstes, Lena, die unwichtigste Information des Tages zuerst.
Ich habe dein Süßigkeitenversteck ausgehoben.
Nein, Bayern München ist wieder Meister.
Sind die schon fertig wieder?
Ja.
Ah, das gibt's doch gar nicht.
Es
ich hätte den Borussia Dortmund so gegönnt.
Also, es gibt wirklich nicht.
Ein Elend.
Ich verstehe es auch nicht. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ja, sie haben es halt irgendwie vergeigt.
Haben sie den Mainzern zu wenig gezahlt, ne?
Wahrscheinlich. Also, wie ihr seht, die Bundesliga spielt im Prinzip keine Rolle hier. Aber durch einen dummen Zufall ist es auch an mein Ohr gedrungen. Durch irgendeinen Algorithmus. Das war wieder so ein Algorithmus-Ding. Ich interessiere mich überhaupt gar nicht dafür. Aber wir haben als Familie YouTube abonniert. Ganz einfach, weil wir ganz viel, die Kinder viel über YouTube lernen, weil wir viel Musik über YouTube hören. Und wir haben YouTube Premium seit einem Jahr ungefähr, sodass wir als Familie auf den unterschiedlichen Devices gemeinsam diesen Account nutzen.
Das macht den Algorithmus, glaube ich, kirre. Der denkt sich wahrscheinlich auch, was ist da los?
Ja, es macht vor allen Dingen mich kirre. Ja? Also ich gucke mir irgendwelche historischen Sachen an. Ich höre mir Lieder an, spanische Lieder. Und dann kommt aber zwischendrin ein Video über Fußball, deutsche Bundesliga. Und es passt überhaupt gar nicht in meinen Feed. Und dann gucke ich in den Verlauf, ja, da hat mein Sohnemann Fußball geguckt.
Ja. Wie jeder normale 15-Jährige das tut.
Ja, aber es versaut den ganzen Algorithmus und dummerweise bin
also,
ich über
diesen... Also, was heißt, versaut dein Algorithmus? Es versaut hier alles meinen Algorithmus, weil ich bin immer das letzte Rad am Wagen, habe ich das Gefühl. Es ist so immer so, Fußball, das.
UFC.
Fußball. Ja, irgendwelche spanische Predigten, irgendwas. Jesus-Image höre ich ja auch gern an. Ja, und dann kommt irgendwann mal das, was ich eigentlich den ganzen Tag anhöre.
Backen.
Nö, ich höre meistens Musik während dem Arbeiten oder während dem Vormittag. Aber
naja, es ist auf jeden Fall so, dass der Algorithmus total gestört ist,
ja, volle Kanne.
Weil wir als Familie ganz unterschiedliche Interessen haben, um YouTube zu gucken. Und aber eigentlich muss ich sagen, also ich bin ja überhaupt kein Freund von solchen Abo-Modellen, ehrlich nicht. Also Netflix kommt mir nicht ins Haus, Disney schon zweimal nicht. Ich halte es für absolute Zeitverschwendung, Geldverschwendung, überhaupt für so einen Streamingdienst irgendwas zu bezahlen. Das Einzige ist eben doch YouTube, weil wir seit zwei Jahrzehnten YouTube schauen, ich wahrscheinlich in meinem Leben so viel Werbung auf YouTube gesehen habe, wie sonst nirgends, weil ich ja daheim keinen Fernseher hatte oder weil wir keinen Fernseher hatten. Also diese unendlich vielen Videos mit Werbung, die mich überhaupt gar nicht interessiert haben, die haben mich am Ende dann so genervt, dass ich doch diesem Abo-Modell zum Opfer gefallen bin. Aber ich glaube, es lohnt sich, weil es doch sehr, sehr viel guten, hochwertigen Content gibt. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall, darüber kam die Information bis nach Peru. Und dann gucke ich heute in die Tabelle und ich denke, ich sehe es richtig, weil ich war davon ausgegangen, dass Borussia Dortmund Meister wird. Tja, sie haben es vergeigt. Sie haben unentschieden gespielt, die beiden haben gewonnen.
Ach, bitter.
Sie haben genauso viele Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe, aber besseres Torverhältnis. So ist es halt. Naja.
Ach ja. Die Welt dreht sich weiter.
Es ist
Brot
so,
und Spiele,
ich sage,
ne?
Es ist die belangloseste Information des heutigen Tages wahrscheinlich.
Also du meinst, dass ich dein Süßigkeitenversteck gefunden habe, ist weniger belanglos als die. Ja, gut, ja.
Das ist wichtiger, sage ich.
Ja?
Ja, ja.
Also weniger belanglos heißt ja wichtiger, oder? Mhm. Ist ja doppelt negativ.
Negativ. Ja, ist gut. Ja.
Ja.
Also ich.
Also wir bekommen hier ab und zu mal Pakete mit Süßigkeiten. Und es kommt doch immer wieder vor, dass die Süßigkeiten doch sehr schnell zur Neige gehen. Was natürlich mit daran liegt, dass wir 5 Kinder haben, die sich jedes Mal wie Bolle freuen, wenn Süßigkeiten kommen. Oder wie letzte Woche geschehen, wenn Salami kommt. Es war ein Glücksfest hier. Jemand hatte uns ein Paket geschickt mit 2 großen Salami, wie sagt man da, Packungen oder halt Salami am Stück.
Ja.
2 große, aber
ja.
Alle
Alena,
Kinder,
die waren auch so gut.
Ich habe nochmal nachgeguckt, ich meine, man darf es sogar offiziell verschicken. Ich dachte früher immer, man darf es nicht.
Ja, also wenn diese Pakete kommen, es ist wirklich ein Fest und man muss sich dann immer zusammenreißen, weil man sagt, ja gut, das nächste Paket kommt vielleicht erst in ein paar Wochen.
Ein paar Monaten.
Oder ein paar Monaten, wenn mal jemand was losschickt. Wir müssen es einteilen, ja, ja.
Ja, ja. Ja, und dann habe ich doch gestern auf dem Schrank was gesucht, in, außerhalb der Kinderhöhe.
Ich verstehe auch gar nicht, warum du da was suchst, ja. Also ich kann dich gar nicht verstehen.
Weiß auch nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, das Paket kommt mir aber bekannt vor. Und der Fahrer verschwindet ja immer mal wieder in der Werkstatt und dann hört man es knuspern und kruscheln.
Naja, ja. Es ist so, man muss strategisch gewisse Süßigkeiten, also ich muss anders sagen, es gibt ja Süßigkeiten, die geschickt werden, die nur ich esse.
Ja, Marzipanschokolade zum Beispiel. Ja. Die brauchen wir nicht verstecken.
Wobei inzwischen, die bekommen wir jetzt inzwischen auch hier in Peru. Es tut sie. Ja, du kriegst Marzipan.
Ja, aber zu welchem Preis? Das ist ja.
Ja, 2,50 kostet die.
Ritter Sportschokolade.
Nee, ein bisschen mehr, 3 Euro.
Ja, eben.
Nee, die Tafel, ja.
Tafel Milka-Schokolade kriegst du
aber
hier
auch.
Aber
es gibt ja viele Sachen, die kriegst du gar nicht hier in Peru. Stimmt. Aber sei es drum, du kriegst sie immerhin. So. Und da muss ich natürlich dann, ja, da nimmt sich keiner irgendwie ein Stück, weil die Schokolade mag irgendwie sonst außer mir keiner. Aber naja, Hanuta ist halt ein anderes Thema. Oder Duplo.
Ja.
Oder Knoblauch.
Vielleicht kann uns jemand einfach mal ein Paket nur mit Hanuta schicken oder so Kinder-Country und
eigentlich
so
Sachen. Eigentlich soll das auch kein Problem. Nee, Hanuta, weil Hanuta kannst du auch gut stapeln. Die sind doch die
ja,
sind
das kannst du aber gut verpacken bestimmt. Also, ist nicht schwer. Also nö, wir melden uns hier offiziell an als Hanuta-Paketempfänger. Kein Problem, immer gerne.
Ja, vielleicht arbeitet ja sogar einer unserer Zuhörer bei Hanuta und vielleicht habt ihr ja mal einen Ausschuss irgendwie, weil der Druck auf der Verpackung nicht so richtig geworden ist. Lieben gern. Wir nehmen auch eine Tonne.
Ja,
also,
alles.
Könnt ihr auch so schicken.
Die Kyla hat heute Morgen auch schon zu mir gesagt, weil wir gehen Ende Juli, Anfang August, gehen wir mal ein paar Tage in Urlaub. Und hat sie jetzt schon gesagt, ich glaube, ich muss mir ein paar Süßigkeiten wegbunkern sozusagen, dass ich dann im Urlaub was habe. Ich gesagt, naja, ich hoffe, dass in der Zwischenzeit nochmal ein Paket kommt.
Also ich mache es dann einfach, ich habe halt, ja, es ist so, man muss es einfach auf eine Höhe bringen, die für Kinderaugen nicht sichtbar ist.
Das wird immer schwieriger, weil der Lukas langsam so groß ist wie ich.
Das große Thema ist halt einfach, dass diese Kiste in der Werkstatt steht und die Kinder wissen, wo sie steht und sie ist auch noch auf Augenhöhe der Kinder. Also anhand des Mülls, der meistens in der Kiste dann noch übel bleibt, gehe ich meistens davon aus, dass hier
das andere Mäusle
Einzelmännchen am Werk sind, die ab und zu hier mal vorbeikommen, dann sich was nehmen, aber halt
ich muss
sich
immer,
nicht trauen, den Müll in die Küche zu tragen.
Ich muss immer an meine Kindheit denken. Pass auf, wir hatten ein großes Haus, als ich ein Kind, also als ich größer war, haben meine Eltern gebaut, da war ich so erste, zweite Klasse. Und das Haus ist komplett unterkellert. Und jeder, der mal Kind war und in den Keller musste, weiß, wie spooky so ein Keller sein kann. Und wir hatten sogar so der letzte Raum im Keller. So, das war da, wo die ganze Konserven gelagert wurden, ja. Und ich habe es gehasst, da runter zu gehen, ja. Also ich bin auch immer ganz schnell wieder hochgerannt und so. Naja, außer zu einer bestimmten Jahreszeit, nämlich in der Vorweihnachtszeit. Weil in selbigem Vorratskeller immer die Dosen, die schönen alten Metalldosen, mit den ganzen Plätzchen gelagert wurden. Und wer meinen Vater kennt, der weiß, Plätzchenproduktion bei uns im Hause Stahl war gewaltig, ja. Mhm. Und dann habe ich immer freiwillig, ja, ich hol's. Und dann natürlich immer Wegzehrung mitgenommen aus dem Vorratskeller. Oh, ey, wir hatten so eine Dose, da war immer die Vanillekipferl drin. Oh, herrlich, ja.
Ja.
Also das war so ein paar Wochen, wo ich dann gerne in den Keller gegangen bin, weil es hat sich ja gelohnt. Ja.
Ach, also ja, ich bin auch ab und zu mal gerne in den Keller gegangen. Im Sommer.
Ja, gut.
Da war es einfach immer kühl. Ja. Aber ansonsten war das für mich auch so ein Ort.
Lieber meinen, ja.
Ja. Also ich weiß noch, also so ein paar Kellererlebnisse, die habe ich natürlich auch. Und ich erinnere mich dran, dass wir immer Kirschen eingemacht haben. Mein Opa hatte eine Obstwiese und da mussten dann Unmengen an Kirschen jedes Jahr runtergeholt werden. Das Thema war dann immer, dass du halt während dem Pflücken schon so viel gegessen hattest, dass du eigentlich das Jahresniveau erreicht hattest.
Keine Kirsche mehr sehen konnte,
ja,
schon über Monate.
Und dann mussten die da ausgesteint werden. Das war eigentlich eine Arbeit, die habe ich ganz gern gemacht. Und man musste da immer so, so ein Ding drauf haben. Ja. Dann wurden die eingekocht und in den Keller. Und ich weiß, in einem Jahr, dann komme ich da runter, da gucken mich dann in diesem Glas, das ist ja rot, lauter weiße Würmer an. Also wir haben, nachdem die dann ausgekernt und eingemacht waren, haben sich diese toten Maden dann da
an der Oberfläche gesammelt. Weil das kann man ja abgießen. Die sind ja tot.
Nee, das, also, aber ja, also.
Das passiert
und
hier
und dann,
auch.
Und dann, Lena, ein Kellerereignis, das auch sehr, sehr beeindruckend war. Wir haben ja im Hochwassergebiet gewohnt und 1992 und 93, ganz kurz aufeinander, gab es zwei schwere Hochwasser am Neckar. Mhm, später wurde das dann deutlich weniger, weil die baulichen Maßnahmen im Umland so Vorhaltebecken und so konstruiert wurden und dann hat man so ein bisschen Hochwasserschutz betrieben. Also inzwischen ist es nicht mehr so. Ich habe seit 1993 auch kein Hochwasser mehr in der Höhe am Neckar gesehen wie damals. Naja, unser Haus stand also später voll unter Wasser. Der Keller vollgelaufen bis unter die Decke. Aber was für mich als Junge damals beeindruckend war, ich war so 10 Jahre alt, ja, da sind aus der Wand Springbrunnen rausgekommen. Mhm. Also das Wasser stieg, es war bei uns in der Straße noch nicht, aber es war so hoch, dass es vom Grundwasser her zum Keller reindrückte und die Betonwand im Keller war so porös, da hattest du so wirklich Handteller große Springbrunnen, aber nicht ein, nicht zwei. Das sprudelte aus der ganzen Wand raus. Ich stand da vor dieser Wand und ich weiß noch, ein paar Minuten, also ich immer wieder mal runter in den Keller. Wir hatten da auch so ein größeres Loch, wo eine Pumpe reingepasst hat. Wir hatten eine Riesenpumpe, ich weiß es heute noch. 700 Liter in der Minute hat das Ding gepumpt. Ne, 700 Liter in der Minute ist zu viel. Genau. Doch. Also ein so ein Feuerwehrrohr, also wirklich so eine Riesenpumpe. Und die hat gepumpt, was das Zeug halt, um den Keller irgendwie leer zu kriegen. Ja, so und das Wasser stieg und Wasser stieg und Wasser stieg. Und wir haben die Fenster mit Sandsäcken zugemacht, den außen einen Wall mit Sandsäcken aufgebaut. Und das Wasser stieg und ich weiß, noch ein paar Minuten komme ich wieder in den Keller. Hatte ja Gummistiefel an. Am Anfang waren das noch so 3-4 Zentimeter, konnte man schön durch. Und ich habe halt nicht gesehen, dass es noch nicht die letzte Stufe ist.
Ups, blub.
Das war halt einfach schon so hoch, dass ich dachte, ja, das ist also, oh, ich bin schon im
Gefühle,
Keller.
Wenn Wasser in die Gummistiefel oben reinläuft.
Und natürlich volle Kanne in die, boah, das war.
Aber weißt du was, das Baujahr, das Haus von deiner Kindheit war ja Baujahr 1800 Erbsereisig, irgendwas, uralt. Ne? Uralt. Das heißt, es war sicher nicht das erste Hochwasser, das dieses Haus gesehen hat. Es gab ja da auch viele.
Es gab viel höhere
Genau. Und es steht immer noch.
Ja.
Und ich denke mir, als hier, ey, ich habe die Tage was Lustiges gesehen, wenn man Cusco rausfährt. Wird ja gebaut wie wild, überall, an allen Ecken und Enden, ob der Baugrund jetzt gut ist oder nicht. Und unter anderem, viele Häuser stehen zu einem ganz steilen Hang, diese Kurve, bevor man, und
nach
da gibt's, ist dir das mal aufgefallen, da steht ein Haus und unterhalb dieses Hauses praktisch, haben die auf den Hang ein Dach gemacht. Ist dir das mal aufgefallen? Mhm. Das ist so 30 Zentimeter hoch oder 50 Zentimeter hoch, ein Dach praktisch, aber da ist nichts drunter, außer Hang. Aber wahrscheinlich wissen die auch, ey, wenn es hier richtig regnet und dieser Hang abrutscht, dann rutscht unser Haus gerade mit. Also da ist nichts offensichtlich drunter.
Naja, aber das wird das auch nicht halten, Lena. Das wird nicht halten.
Das wissen wir beide. Aber der Gedanke ist wahrscheinlich da, weil das ist wirklich ein Steilhang. Also das Haus ist ganz hoch und schmal, aber halt an so einem, das kann nicht halten.
Wenn das Jahrhundert Erdbeben in Cusco die Stadt erreichen wird, alter Lego mio. Das wird nochmal ein Riesendesaster. Hm. Da wird ein ganz großer Teil der Stadt einkrachen. Also das, was da also sozusagen Neubaugebiet,
also das wird alles platt
sein. Favela ist außenrum, boah, das wird alles platt sein. Naja, so gibt es also ein paar Kellergeschichten und ich habe noch eine ganz andere Kellergeschichte. Da war ich dann auch irgendwie maßgeblich verantwortlich dafür, wobei ich es eigentlich gar nicht, das war keine Malintention, also es war also einfach, naja, im Herbst hatte ich halt Maiskolben gesammelt, die am Feld übrig geblieben waren, also das Maisfeld war abgeerntet und es hatte mir halt riesen Spaß gemacht. Ich erinnere mich manchmal dran, so wie unsere kleine Tochter, ne?
Die, da gibt es noch was zu holen, das ist der Allmann in dir. Das wurde nicht komplett abgeerntet, da kann man noch was draus machen.
Maiskolben gesammelt, dann habe ich die ganzen Maiskörner rausgepult und dachte, im Winter könnte ich damit die Vögel füttern. Mhm. Wahrscheinlich hätten die das nicht gegessen, aber naja, von Herbst bis Winter haben sie Mäuse halt entdeckt. Hm. Irgendwann kam mein Vater in der Garage, riecht es so nach Mäusepisse, sagte der. Mhm. Weil ich hatte die in der Garage halt oben im Dach gelagert. Und irgendwann am Abend, ein paar Abende später, flitzte dann eine Maus im Keller entlang. Und zwar also nicht klar, was suchen denn die Mäuse hier? Also wir hatten eigentlich da jetzt nichts, kein Essen und so. Klar, den Plastikmüll hatten sie angefressen, also einen gelben Sack hatten wir im Keller gelagert. Und wir hatten Wasserrohre im Keller. Und an diesen Wasserrohren war eine Ummantelung. So uralt auch schon, was weiß ich, 30 Jahre alt. So eine, ach, keine Ahnung, wahrscheinlich was irgendwas Asbesthaltiges. Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall, es war so zugegipst. Glaubst du, die haben da sich ein Loch reingefressen und haben sich.
Wahrscheinlich war es da auch warm.
Natürlich war es da warm. An diese kuscheligen, warmen.
Blät sind sie ja nicht.
Nein, kuschelig warmen Wasserrohre ihr Nest reingebaut. Nun, das endete dann eben so, dass mein Vater dieses ganze Ding hochgenommen hat und ich ihm da helfen musste. Also Gummistiefel anziehen, Hose über die Gummistiefel drüber, damit mir keine Maus in die Hose von unten reinrennt. Und dann musste ich ihm da helfen, dieses ganze Lager hops zu nehmen. Ach, gute Zeit. Ich weiß es nicht mehr, aber 30, 40 Mäuse oder so.
Eine glückliche Mäusefamilie.
Wenn du was hochgehoben hast, flatz in alle Richtungen.
Und die waren so glücklich, weil die hatten einen riesen Essensvorrat auch noch da.
Die hatten einen riesen, ja genau.
Ich gesagt, das wäre der beste Winter unseres Lebens. Ja. War
und wenn sie ein bisschen schlauer gewesen wären, im Garten gepisst hätten und mit meinem Vater oben durch die Ritzen durch in die Garage, sodass die ganze Garage gestunken hätte, dann wären die auch über den Winter ganz gut gekommen. Tja. Naja, selber schuld. Wir haben sie ausgerottet. Ja. Ja. Brachjahr. So. Und ich weiß noch, dann sie haben sie sich dann in Ritzen und Löchern und dann mit dem Wasserschlauch diese ganzen Ritzen geflutet, dass die, also es war ein Elend. Mhm. Naja, Lina, Kellergeschichten,
ja.
Süßigkeitenlager. Wir müssen mal über was anderes reden. Wir haben es ja heute ein bisschen eilig. Also so richtig viel Zeit für den Podcast haben wir nicht, aber wir haben gesagt, wir machen trotzdem einen, auch wenn er ein bisschen kürzer wird. Warum haben wir heute keine Zeit?
Weil unsere Kinder heute auf einer Mathe-Olympiade sind. Zumindest der Elias und die Kyla. Die wurden eingeladen, die Schule zu repräsentieren, unter anderem mit anderen Kindern noch aus der Schule, bei einem Mathe-Wettbewerb, der wohl, ich dachte, es wäre nur zwischen den beiden Schulen, aber es ist wohl von ganz Cordovassi. Die besten Mathe-Schüler praktisch treten gegeneinander an, um Ruhm und Ehre zu erlangen und natürlich um weiterzukommen, dass sie dann bei den Interdepartamentales oder wie das heißt, also bei dem eine Stufe höher dann die Stadt vertreten dürfen. Und da winken wohl auch Preise und natürlich Ruhm und Ehre. Ja. Und
also ich hoffe natürlich, dass meine Kinder nicht in die nächste Runde kommen, weil ich habe keinen Bock, nach Avantgarde zu fahren.
Genau, den gleichen Gedanken hatte ich auch. Nee,
wir sind ganz sicher Eltern, die Kinder unterstützen, aber wir sind eben nicht von der Sorte, die Kinder 1,5 Stunden jede Woche ins Training fahren.
Nee.
Leider nicht.
Was heißt leider?
Aber,
ja. Naja, jedenfalls hatten sie da heute Morgen, 10.30 Uhr ging es los, also da mussten sie da sein. Dann, je nach Klasse, kamen sie in unterschiedliche Klassenzimmer dann in dieser anderen Schule, was natürlich schon allein aufregend ist, weil sie ja noch nie in dieser anderen Schule waren. Und dann war erstmal, wo muss ich jetzt hin? Und dann mussten wir erstmal die Treppe suchen, weil das natürlich auch ist so lustig, weil für dein Deutsches, man hat ja so eine deutsche Architektur auch im Kopf, gell?
Ja.
Es hat nicht funktioniert. Es ging nicht. Egal, wir haben es dann gefunden, also wie man hochkommt in den zweiten Stock.
Das Gebäude ist anders gebaut.
Anders gedacht.
Also es ist unlogisch.
Für einen Deutschen unlogisch. Aber ja, wenn jetzt, wo ich weiß, wo die Treppe ist, nicht, ja, es macht irgendwo auch Sinn. Aber es ist, ja, ja, egal. Mhm. Man kommt nämlich auf der Ebene rein, auf der das erste Geschoss ist praktisch. Und dann geht man runter eine Treppe in den Hof und da sind dann unten ringsum Klassenzimmer. Aber um in den zweiten Stock zu gehen, kannst du nicht von der Eingangsebene, kommst du da nicht hin?
Kommst nicht rein.
Da ist eine Sackgasse.
Also du musst runter
und dann
ja, wunderbar.
Unten in der Ecke also gibt es eine Treppe, die hochgeht. Vor,
das ist unlogisch. Es gibt noch ein
zentrales Treppenhaus auf Ebene von dem
Eingang,
aber ich weiß nicht, ob man da dann hing oder ob der nur bis zum, da gibt es noch ein Geschoss drüber. Mhm. Und wenn ich es richtig gesehen habe, geht es nur zum Geschoss drüber, wo die Kyla dann hin musste. Weil die stand auch so, ja, wie komme ich jetzt zu meinem Zimmer, weil das noch ein Stock höher ist. Weil die Treppe, die da unten dann losging, also EG, ja. Die ging also nur bis zum ersten Stock.
Lassen wir es einfach so stehen.
Ja, egal.
Unlogisch.
Große egal. Aufregung.
Ja.
Wohl brauchen sie 1,5 Stunden. Wir sind gespannt, wie es dann ist. Also ich war schon sehr positiv überrascht, dass sie sehr pünktlich angefangen haben.
Ja.
Das ist eher ungewöhnlich, aber ich habe mir sagen lassen. Aber
Mathematik ist auch akkurat.
Also es ist hochkompetitiv, dieser Wettbewerb. Also ich bin ja, was Schule und so angeht, immer sehr entspannt und sage den Kindern auch, komm. Die wollten auch beide nicht so wirklich, weil halt auch viel Aufregung mit dabei ist, viel Unwissenheit oder Unsicherheit, wie wird das? Dann haben sie nach wie vor ab und an Probleme, die Aufgabenstellung zu verstehen, nicht vom Verständnis von der Aufgabe, sondern von den Wörtern, wenn dann, Mathe hat ja doch auch so eine bestimmte Sprache und wenn du dir nicht sicher bist, was dieses Wort bedeutet, dann kannst du als ja die Aufgabe nicht lösen, obwohl du es könntest, wenn dir es jemand auf Deutsch hinlegen würde, ja. Das ist für sie ja noch diese sprachliche Herausforderung zusätzlich, wobei es ja wirklich alle unsere Kinder richtig gut sind in Mathe, aber naja, wenn dann unter Druck und so, dann waren sie beide so, gesagt, hey, das ist ein kulturelles Erlebnis, wir schauen uns das heute mal an.
Genau.
Es war auch Mots was los, ganz viele Eltern sitzen lernt draußen
ihr
und warten.
Ein neues Schulgebäude mit einer unlogischen Treppenführung
genau,
kennen.
Genau, mal sehen,
und so.
Wie das bei anderen Schulen so ist. Und so, ja, eben, also ich finde es ganz gut. Es war natürlich auch wieder der Klassiker. Manche Kinder kamen gar nicht, manche waren nicht auf der Liste. So, also die üblichen Sachen. Genau. Aber unsere Kinder.
Die Uhrzeit wurde falsch kommuniziert.
Ja, genau.
Und so was ja. Man halt. Ja,
genau, aber ich bin jetzt mal gespannt, was sie erzählen nachher, wenn ich sie abhole. Und dann gucken wir mal, was da draus wird und dass sie hoffentlich nicht weiterkommen. Keiner fährt freiwillig nach Avangard. Nee. Ich habe eine sehr lustige Geschichte gehört, Benni. Ja, so. Was unserer Schule in Anführungszeichen passiert ist, wohl vor 2 Jahren. Es gibt ja diese, wir hatten ja jetzt da vergangene Woche drüber erzählt, dass es jetzt diese Olympiadas gab diese Woche, also diese zwischen den Schulen, diese Sportwettkämpfe. Und wenn man da weiterkommt, muss man eben auch nach Abancay, das ist die nächste Stufe. Abancay ist ja die Hauptstadt von unserem Bundesland. Wenn man da dann weiterkommt, dann geht halt immer, bis man nach Lima kommt. Das große Ziel ist bis nach Lima. Naja, also, und dann war wohl auch ein Equipo, also ein Team von der Diospi-Schule, ist weitergekommen und sollte eben nach Abancay zur nächsten Stufe. Der und der Tag, so und so viel Uhr, gut, alles organisiert. Bus gechartert, was weiß ich, dass die morgens um 5:30 oder so losgefahren, dass sie pünktlich da sind, kommen an. Ja, nee, heute ist es nicht, es ist erst morgen. Da waren die da, alle komplett bereit, aber halt einen Tag zu früh. Da ist auch irgendwas schiefgelaufen in der Kommunikation. Und da dachte ich, ey, Freunde, lassen wir das auch
Wir lassen es einfach so stehen.
Also, die armen Kinder,
es wundert mich jetzt nicht, es ist jetzt keine Geschichte, die man irgendwie nicht kennen würde.
Nee.
Also ich habe die Tage auch so einen Patient behandelt, Lena, operiert. Mhm. Und dieser arme Mann, Ende 60, also noch gar nicht so alt, Mitte, Ende 60, er hat noch sehr aggressives Prostatakarzinom. Und der kam und hatte also einen PSA-Wert. Das ist das prostataspezifische Antigen, das normalerweise zwischen 0 und 4 ist. Also zwischen 0 und 4 ist ein Normalwert, ja, ungefähr 2000. Oh. Ja, der ist völlig durch metastasiert. Das war auch ohne Frage. Den musst du systemisch behandeln. Dem kannst du jetzt nicht die Prostata noch rausmachen. Der hat überall im Körper Metastasen. Der muss systemisch mit einem Hormonentzug behandelt werden. Und wer sich so ein bisschen auskennt, in Deutschland spritzen wir den Männern dann eben ein Medikament, das die Hormonproduktion von Testosteron runterfährt, weil man weiß, gerade im Anfangsstadium wächst der Tumor nur unter dem Einfluss von Testosteron. Also wenn man kein Testosteron mehr im Körper hat, dann hört das Wachstum auf und er bleibt stehen, also gibt einen Stillstand oder er bildet sich sogar ein Stück weit zurück. Also meistens nicht komplett, aber er wächst auf jeden Fall nicht weiter. So. Hier in Peru macht man es noch auf die alte Tour, wie man es vor ungefähr 30 Jahren in Deutschland gemacht hat. Man nimmt den Männern halt die Hoden ab, weil da die Hauptproduktion von Testosteron ist. Also ich habe den operiert und ehrlich, nicht böse, aber völlig blöd. Also ungebildet. Tut mir leid, wirklich. Die gesamte Familie, die Tochter dabei, auch nicht böse. Ihr wisst ja, ich liebe ja dafür bin ich ja auch da, für diese wirklich arme Bevölkerung. Aber Lena, kein Konzept von gar nichts im Kopf. Also wirklich gar nichts.
Kann manchmal auch ein Vorteil und, sein.
Kann ein Vorteil, die raffen auch nicht, was der Papa hat. Also was das ist, so. Naja, ich operiere ihn, er kommt aus dem OP, er kriegt wie immer seinen Schmerzmittel, wie alle eigentlich. Und ehrlich gesagt, das ist ein älterer Herr. Ach, das tut, klar, keine Frage, das tut weh, wenn man da jetzt so drüber spricht. Und einem den Hoden abzunehmen, das tut weh, keine Frage, Herr Doktor, alles richtig. Aber ich habe es ja schon wirklich so oft gemacht. Und diese älteren Herren, die haben in der Regel keine Schmerzen. Dieser Mann hatte angegeben, er hat fürchterliche Schmerzen, obwohl er auch schon Schmerzmittel bekommen hatte. Mhm. Also Schmerzmittel, nächste Skala eskaliert. Und was man dazu sagen muss, man macht immer so einen Druckverband auf den Hoden dann drauf nach der Operation, damit es eben nicht nachblutet. Denn jeder von euch weiß, das kann sich ziemlich ausdehnen. Ja, es gibt ja so Körperteile, sagen wir jetzt mal, im Schädel drin. Da ist ja Gegendruck da kann jetzt nicht viel bluten, weil kann schon viel bluten, aber es komprimiert halt das Gehirn und es kann halt, diese Blutung kann nicht nach außen weg, weil der Schädel ja zu ist. Ja. Aber beim Hoden ist es jetzt anders, du hast halt da einen Sack, sage ich jetzt mal, in Hautform, der sehr elastisch ist. Und da blutet auch gerne mal ein halber Liter oder ein Liter rein, das ist kein Problem. Also ich habe auch schon nach Verletzungen Hoden gesehen, die so groß waren wie Handball, also die Handballgröße hatten, ja. Das gibt es und das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, das kann schon locker passieren. Naja, ich habe ihm also den Druckverband weggemacht, weil ich gedacht habe, es hat ja während der OP nicht einen Tropfen. Also es hat nach der OP nicht geblutet, gar nicht. Ich habe es gut koaguliert, das blutet ein paar Tropfen während der OP, aber nichts Wildes, wirklich. So, und du machst zwei Schnitte, der hat zwei Hohle. Also du machst links und rechts einen und komprimierst dann eben mit einem richtig großen Druckverband. Ich nehme ihn den abends weg und am nächsten Morgen in der Frühbeschreibung höre ich ja, dein Patient da hat heute Nacht Schmerzen. Der hat nur Schmerzmittel gekriegt, ja. Mhm. Ich bin mir sicher, die diensthabende Ärztin, die nicht von die OSPI, sondern meistens machen die Vordergrunddienste Residentes, also peruanische Kollegen, die bei uns halt zur Ausbildung sind. Ich bin mir sicher, die ist nicht aufgestanden, die hat ihn nicht untersucht, die hat nicht unter die Bette geguckt, sondern die hat, ja, gib ihm noch ein bisschen Schmerzmittel. Am nächsten Morgen zur Visite, ich denke mir, Mensch, was ist denn da? Ach Gott. Haja.
Haja?
Hat er halt geblutet, ne? Hat nachgeblutet. Aber, und das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Also wenn ich jetzt eine Koagulation nicht richtig gemacht hätte, ja, wenn irgendwo ein Gefäß nicht richtig ligiert gewesen wäre, dann blutet das auf einer Seite. Aber der hat auf beiden Seiten geblutet. Und das ist sowas von selten. Also das, ich würde so weit gehen und sagen, ich glaube, das hat keinen Grund jetzt gehabt von der Operation, sondern es war irgendwie, entweder hat es ihm wehgetan tatsächlich und hat dann drum manipuliert, wovon ich ausgehe, ja, oder er hat, was leider auch, sie dann einfach nicht sagen, irgendwelche Hausmittelchen genommen. Hm. Ja, das kann auch passiert sein, dass er irgendwelche Jervas sich da gemixt hat und illegal Zeug genommen hat und nichts gesagt hat und dadurch seine Blutgerinnung beeinflusst hat. Ich glaube eher, dass es ein Blutgerinnungsproblem war, wobei wir die ja vorher kontrolliert haben und da war alles gut. Also ja. Vor der OP war der in einem guten Zustand. Also wieder ein Kompressionsverband drauf gemacht. 3 Tage länger als geplant da gewesen und am Ende alles gut ausgegangen. Jetzt habe ich ihn wieder bestellt zur Wundkontrolle. Weil ich wollte ihn ja diese Woche einfach sehen, sagen, klar, es steht jetzt alles, auch kein Schaden entstanden, wir mussten auch nichts operieren, das bisschen, was jetzt da noch übrig ist, das wird sich selber resorbieren. Und außerdem, mal noch als kleiner Funfact, früher haben die Urologen tatsächlich nach dieser subtotalen Orchiektomie, nennt man das, also man nimmt nur das Gewebe raus, das Testosteron produziert, hat man die Hodenhüllen ein bisschen einbluten lassen, damit sich da sowas wie, also von außen gefühlt, wieder einen neuen Hoden bildet. Das war dann nur ein Hämatom, also es war nur ein Gewebe, ein atrophisches Gewebe, aber es war jetzt, das hat dann keine Hormonproduktion mehr gehabt, aber von außen getastet hat der Patient immer noch den Eindruck gehabt, er hat noch einen Hoden. Und genau das ist bei dem jetzt auch, ja. Weil die Hodenhüllen werden ja wieder zugenäht und da sind jetzt so 2 kleine Hämatome drin. Der tastet sich also, als wäre er völlig normal, als hätte man ihn nicht operiert. Mhm. Aber ich habe ihm ganz sicher das, was ich rausmachen musste, rausgemacht. Mhm. Das ist jetzt halt ein kleines Hämatom da drin, so. Ja. Jetzt wollte ich ihn zur Wundkontrolle eben sehen, weil ich dachte, irgendwie gefällt er mir nicht, weil er versteht einfach gar nichts. Mhm. Ja? Jetzt kommt dieser Mann zur Kontrolle und es passiert ein kleines Missgeschick, ja. Also er hat einen Arztbrief dabei und da stehen 2 Aufgaben drin. Die erste Aufgabe lautet von mir, kommen Sie zu dem und dem Zeitpunkt, weil ich die Wunde kontrollieren möchte. Und der zweite Satz heißt, kommen Sie 2 Monate später, weil ich den PSA-Wert kontrollieren möchte. Also um zu gucken, ob diese Therapie funktioniert hat und der PSA-Wert jetzt deutlich runtergegangen ist. Irgendjemand hat diesen Brief in die Hand gekriegt von unseren engagierten Schwestern und das meine ich wirklich ernst, also ich fand es toll, dass die sich da drum gekümmert haben und haben gelesen, der hat eine Sita, also erster Satz, hat aber den ersten Satz nicht fertig gelesen, hat dann nur im zweiten Satz noch das Schlagwort PSA gesehen, so, da schicke ich ihn doch mal ins Labor. Mhm. Also haben wir einen PSA kontrolliert. 1980.
3 Tage nach OP oder 5 Tage.
So, also war gar nicht meine Anweisung. Hat gar nicht geholfen. Nein, war okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir stehen. Ja, aber Lena, der Mann kann doch lesen. Der hat doch, das steht doch drin.
Vielleicht kann er nicht lesen.
Vielleicht kann er nicht lesen. Aber er hat doch Angehörige. Fakt ist, um 3 Uhr entschließt er sich, einfach zu gehen. Er geht einfach. Er meldet sich nicht ab, er ruft nicht an, er sagt nicht, kommt der Doktor noch oder so. Ich meine, ich habe den Tag über zu operieren. Ich habe Sprechstunde, ich habe Ambulanz, ich habe Station, ja. Ich bin bis um 6 da. Um 3 Uhr entschließt er einfach von sich aus, naja, wenn hier jetzt nichts mehr läuft, gehe ich einfach. Und die Akte kommt dann eben mit dem Laborwert am nächsten Tag zu mir in die Karre und ich sage, Freunde, wo ist denn der Patient? Ich hätte den doch gestern noch sehen müssen.
Ja.
Ah, Den Patient? Nee, keiner hat ihn gesehen. Haben sie ihn angerufen? Ja, wissen Sie, ich habe bis um 3 gewartet. Und dann dachte ich, also ich kann jetzt eigentlich gehen.
Oh nein.
Er hat gesagt, ja, dann kommen Sie doch bitte heute. Jetzt kann ich nicht mehr kommen. Nee, es ist einfach so, also es ist ein armer Schlucker. Also ich meine, das ist schon so, der kommt da auch aus Abankai, aus der Ecke. Und der kommt aus dem Berg. Und ich sag mal so, wenn der jetzt wirklich nicht mehr kommt, dann ist offensichtlich alles gut. Weil wenn was wäre, würde er ja kommen, ja? Ja. Aber trotzdem, du merkst, manche Leute haben überhaupt kein Konzept im Kopf. Und manchmal, ganz manchmal, denke ich mir, es ist auch ein Vorteil.
Ja.
Also es ist auch ein Vorteil, ja? Weil wenn du einfach gar nichts raffst und gar nicht verstehst, manchmal lebt sich's dann vielleicht auch ein bisschen leichter, gerade mit so einer Diagnose. Mhm. Also ich, nicht generell gesprochen, sondern der Mann hat überhaupt kein Verständnis dafür, was er hat und wie schlecht es eigentlich um ihn steht. Ne? Und im Gegenzug dazu siehst du dann immer wieder solche völlig über...
Ja, ja. Hyper-aware. Also hyper-aware,
ja, genau.
Jedes also solche, Pieksen und jedes Ziepen und gleich interpretieren und Dr. Google befragen.
Also, die siehst du hier in Peru natürlich auch. Und da habe ich diese Woche, Lena, auch einen Fall erlebt. Das kann, muss ich vielleicht mal noch kurz sagen, weil ich dachte, ich sehe nicht richtig. Junger Mann, Mitte 20, hat am Ausgang der Harnröhre, also ist ein bisschen urologisch heute, aber es sind interessante Fälle, weil, Leute, ich sag's euch, ich werde ja immer wieder gefragt, wie kann es sein, dass du Urologe geworden bist? Wie kann man freiwillig Urologe werden? Ja? Aber ich sag's euch, es ist wie bei den Frauen, wenn du einmal den Frauenarzt für dein Leben gefunden hast, du bleibst ihm treu. Und es ist auch so bei den Urologen, ich habe Patienten, die sind, Achtung, halte ich fest, ich habe sogar einen Patienten gehabt, der ist aus Spanien jedes Jahr zurückgeflogen, um sich bei mir in der Praxis behandeln zu lassen, weil er hier seinen Urologen hatte. Ja, also jetzt kann man natürlich sagen, unter Umwelt spinnt ihr, ja, aber es ist einfach, es zeigt einfach, Leute auch in Deutschland, also Villingen-Schwenningen, zu mir angefahren in die Praxis, weil sie da ihren Urologen hatten und sonst niemanden.
Ja, das zeigt einfach, wie viel Vertrauen in diesem
Feld
eine Rolle
spielt. Absolut, und ich finde, das ist also ein hochsensibles Gebiet, die Urologie, und es ist, wenn du einen Freund hast, einen Arzt seines Vertrauens, du bleibst bei dem. Und deswegen, das ist so ein Punkt der Urologie, der mich auf jeden Fall immer fasziniert hat. Naja, auf jeden Fall, dieser junge Mann hatte, ja, wahrscheinlich Geschlechtsverkehr. Nicht nur wahrscheinlich, sondern er wusste es auch. Und er hat sich dabei auch eine Geschlechtskrankheit eingefangen und die wurde auch therapiert. Aber es ist auch noch was anderes passiert. Ganz offensichtlich ist er ziemlich aktiv. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu wild. Aber es ist so eine kleine, ich sag mal, es hat sich am Penis so eine kleine Blase gebildet, wahrscheinlich aus mechanischen Gründen. Und jetzt war das halt genau positioniert am Ausgang der Harnröhre, so in dem Bereich. Ja. Und da hat ihm ein Urologe auswärts, hat ihm gesagt, oh, das wächst und wenn das wächst, dann drückt es ihnen den Ausgang zu und dann können sie kein Wasser mehr lassen, das muss man dringend operieren. Und hat dem Kerle da, wegen dieser kleinen Blase, einen Kostenvoranschlag gemacht für eine Operation. Mhm. Den Zettel habe ich zufällig gesehen, weil er hat alle Akten, alle Unterlagen dabei gehabt. Und da liegt dann ein Zettel vom Herrn Doktor sowieso, Urologe in, schlag mich tot, Puno in der Ecke. Der will ihn operieren, also da vorne, will ihm diese Blase wegoperieren und will dafür, halte ich fest, 5.900 Sol.
Das sind ungefähr 1.500 Euro.
5.900 Sol. Ja, also der Durchschnittsperuaner hat einen Monatslohn von 1.000 Sol. Und der Mann will dem für 5.900 Sol eine Blase da vorne wegoperieren. Also ein Bläschen. Mhm. Es stand allerdings auch auf dem Zettel, dass die OP-Kosten, also wenn es keine Bolette, also wenn er jetzt ohne
Rechnung,
da hantiert, dass es da nur 4.000 sind. Stand da unten drauf. Also sozusagen, wenn ich die schwarz operiere, zahlst du $1.000, 4.000 Sol, oder halt mit Steuern dann 5.900. Alter. Also ich habe selten eine derart unverschämte, dreiste Abzocke gesehen wie in diesem Fall. Denn was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen Geld drauf geschmiert, habe es desinfiziert und habe ihn mit einer Nadel einfach reingepikst und habe diese 5 Tropfen rausgezogen. So. Und das waren Kosten wahrscheinlich, ich weiß es ja nicht genau, weil die Spritze und die Nadel muss er ja bezahlen, das waren Kosten vielleicht von 8 Sol.
2 Euro.
Damit habe ich sein Problem behoben. Und er hatte Angst, ja, könnte sich ja wieder füllen, sage ich, ja, könnte sein. Hängt ja auch so ein bisschen
von dir mit
von
ab.
Dir ab so. Und ich habe ihm versprochen, wenn er nochmal kommt und es muss manipuliert werden, also richtig aufgeschnitten und ausgestülpt und rumgenäht, ich mache es ihm. Also wir reden dann vielleicht von Kosten von 250 Sol. Weil wir brauchen ein bisschen Betäubungsmittel und so. Da reden wir von 250 Sol. Ich habe selten so eine Dreistigkeit gesehen, ja. Schwarz auf weiß. Und ich meine, wir operieren hier manchmal Nierentumore raus. Ja, keine Frage, wir verdienen hier nichts als Missionsärzte. Und ja, unsere Arbeit ist nur deswegen möglich, weil wir Unterstützer aus der Heimat haben, weil Menschen für unsere Arbeit spenden und weil wir unsere Lebenskosten damit decken können. Ja, keine Frage. Aber wenn ich einen operiere und ihm eine Rechnung von 5.000 Sol stelle und dann davon mindestens 2.500 Sol in meine eigenen Taschen gehen, das ist jenseits von jedem auch nur annähernd normalen Gehalt oder Verdienst, den ein Arzt auch hier in Peru verdient. Hm. Ja? Und ja, unsere Preise sind sehr, sehr günstig. Das wissen wir alle. Und eben deswegen, weil wir den armen Menschen dienen wollen, denen, die sich diese OPs nicht leisten können, ja. Aber sagen wir mal, für 3.000 Sol, was ja schon wirklich sehr, 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 sehr viel Geld ist, da operiere ich eine Niere mit Tumor raus, die liegt 10 Tage oder 12 Tage stationär, da ist die Pathologie mit dabei von 700 Sol, also verstehst du? Einfach nur, und da reden wir immer noch von der Hälfte von dem, was der bezahlt hätte, um sich
ein Bläschen
am Penis entfernen zu lassen. So, ja. Von der Dimension, ja? Das ist völlig daneben.
Ja.
Und man muss aber eins dazu sagen, und ich habe da mit der Krankenschwester drüber geredet und dachte mir, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Schutz.
Dass der denn dann gar nicht operiert, weil er kann sich das nicht leisten kann.
Es kann sich, die allermeisten können sich das nicht leisten. Ja? Es wird den einen geben, der das Geld hat, der vielleicht auch zu Unrecht zu so viel Geld gekommen ist, der wird sich das leisten können, aber es ist vielleicht sogar ein Schutz für die Bevölkerung,
ja.
Weil sich die allermeisten dann mit dieser Rechnung zurückziehen und sagen, jo, völlig utopisch, völlig jenseits meines Budgets,
ja.
Völlig jenseits. Ich meine, wir reden hier über ein halbes Jahreseinkommen eines normalen Durchschnittsperuanen. Ein halbes Jahreseinkommen will der, um dem eine Blase am Penis zu entfernen. Also, völlig daneben. Naja. Lena, es gäbe noch unglaublich viele Patientengeschichten zu erzählen. Unter anderem, dass die Ruth immer noch lebt, dieses kleine Mädel. Die war diese Woche das erste Mal gestanden. Ich habe ja im letzten Podcast ein bisschen was davon erzählt, eine 11-Jährige, die so viel wiegt wie unsere kleine Tochter mit 8. Und unsere kleine Tochter mit 8 ist spindeldürr. Die Kleine ist noch dürrer. Die hat fast keine Muskelmasse mehr und sie hat es jetzt diese Woche geschafft, endlich hinzustehen. Die liegt ja nur oder sitzt im Rollstuhl und jetzt hat sie es eben geschafft, mal auf die eigenen Füße zu stehen. Das war schon, also.
Das sind dann immer so die Sternstunden der Physiotherapeuten.
Unglaublich, unglaublich. Ich meine, die liegt jetzt schon ein paar Wochen und der Lukas hat die wirklich gerettet. Also, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Fall, ein junges Mädchen mit 16 Löcher im Darm. Die hatte eine Darmperforation aufgrund einer Autoimmunerkrankung, kam halbtot hier an bei uns. Und es war, also ich erinnere mich noch an das Gespräch, Lena. Ich habe das CT gesehen, habe das mit Lukas befunden und der Lukas saß unser Chirurg, der saß am Schreibtisch da, weißt du, in der Hospitalisation, da wo die Schwestern sitzen. Und er guckt mich an und sagt, wenn wir sie nicht operieren, stirbt sie. Wenn ich sie jetzt operiere, stirbt sie auch. Die hat eine Chance zu überleben von unter 10%, sagt er. Also, die war septisch, die hatte diese.
Die hat ja auch keine Reserven gehabt,
nichts,
weißt
du? Von
OP brauchst du ein bisschen,
ja.
Bisschen Leben noch
und,
in dir.
Und weißt du, es war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Ja, menschlich gesehen hat er absolut recht. Er hat recht. Dieses Kind wird sterben. Wir können nichts mehr machen. Die sind zu spät gekommen. Die wird sterben. Aber ich dachte mir, weißt du was, wir können dem Kind jetzt zwar körperlich helfen, wir können sie jetzt chirurgisch operieren und dann hat sie vielleicht eine Chance von 10%, ja. Aber sie ist extrem niedrig. Aber ich dachte mir, bei Gott ist alles möglich. Und das Nächste, was ich gemacht habe, ich bin ins Krankenbett, ich habe mich an ihr Bett gekniet und sage, Ruth, es steht sehr schlecht um dich. Aber wir beten, dass Gott ein Wunder tut. Hm. Und du bist nicht allein. Und dann haben wir uns da hingekniet und haben für sie gebetet. Die ist immer noch nicht über den Berg. Und es kann immer noch passieren, dass sie stirbt. Aber wenn sie überlebt, dann ist das wirklich ein Wunder. Dann ist das nicht einfach nur eine tolle chirurgische Leistung, sondern das ist ein Leben, das ist ein junges Mädchen, das einfach noch leben soll. Mhm. Ja, die Schwestern sind total süß mit der.
Ja, die wird voll gefeiert, ne?
Ohne Witz. Also die Schwestern haben die so ins Herz geschlossen, wirklich so ins Herz geschlossen. Und haben ihr ein T-Shirt besorgt und dann haben wir da alle unterschrieben und Glückwünsche drauf und natürlich, weil es so viel zu groß ist, da kannst du dann reinwachsen in das T-Shirt. Die wird richtig animiert, also ja. Unglaublich zu sehen, auch mit welchem Herz diese Pflege da ist. Und ich meine, wir reden über ein Quechua-Mädchen, ich habe es euch ja erzählt in einem der letzten Podcasts. Die Familie hat überhaupt kein Geld und es wird eine Riesenrechnung. Und wir werden auf diesen Kosten sitzen bleiben. Es ist jedem klar, alles, was wir in dieses Mädchen investieren, alle Medikamente, alles, was wir da reinstopfen, alles, was wir operieren, alles, was wir an Leistung bringen, wir werden keinen Cent dafür sehen. Diese Eltern sind mittellos, die kommen aus den Bergen, die sind ärmste Quechua. Aber wenn sie das überlebt, dann ist es ein Investment gewesen, ein junges Leben. Und ja, bisher deutet alles darauf hin, dass sie es schafft. Lena, du musst gleich los.
Ja.
Aber wir sind noch nicht durch.
Kinder einsammeln.
Wir haben noch nicht alle Themen behandelt. Ich bin ja so glücklich, Lena, dass es endlich losgeht. Also, wir haben ja vor einigen Wochen ein Projekt gestartet, ein Toilettenhäuschen zu bauen für die Waisenkinder. Wir haben von euch, von unseren Zuhörern, von Leuten, die auf Instagram mit uns verbunden sind. Aus ganz Deutschland haben wir Spenden privat bekommen, um dieses Toilettenhäuschen zu bauen. Und ich dachte mir, wir schaffen das für 600 Euro. Ja, war so meine Idee, 600 Euro, das wären 2400 Zoll. Dann bin ich mal in die Berge gefahren und habe also mir so ein Toilettenhäuschen, das mal eine NGO hier gebaut hat, für Quechua, mal angeguckt und habe da mal so den auch gefragt und dann kam raus, oh. Diese Toilettenhäuschen haben in Wirklichkeit einen Wert von 10.000 Zonen. 10.000 Zonen. Also deutlich mehr als das, was ich veranschlagt hatte. Und ich musste dann leider auch einsehen, tatsächlich, es kostet viel, viel mehr, als wir gedacht haben. Ich wollte das Projekt aber trotzdem zu Ende bringen und so haben wir uns also nicht auf das erste und nicht das zweite und auch nicht auf das dritte Angebot eingelassen, sondern ich habe wirklich lange gesucht, bis ich jemanden finde, der es zum fairen Preis baut. Klar, das Material muss ich zusätzlich kaufen, das ist die Rohre und so weiter. Und ich habe große Zweifel, ob am Ende die Spenden reichen. Aber also es könnte sein. Ich dachte, ob das
Material reicht.
Ja, das Material reicht auch, ja. Aber es könnte sein, durch diese gute Kalkulation und wirklich, ich bin auch in die Ferreteria und habe mit denen verhandelt, was ich ja normal auch nicht mache, und habe noch eine Einheimische mitgenommen und wir haben gesagt, wir bauen hier für Waisenkinder und sie müssen, wissen sie, und wie können sie uns helfen, und die auch wirklich animiert mitzumachen. Also gesagt, es tut dir, sie können hier kein großes Geld mit uns verdienen, aber wir wollen anderen helfen, sind sie dabei? So, ja? Und haben da tatsächlich auch einiges rausschlagen können. Ja, es ist ja so, dass die oft auch ein Herz haben. Also es ist ja nicht so, dass sie alle knallharte Typen sind, sondern ich habe halt erzählt, ja, die Mutter, die habe ich damals reanimiert, die ist unweit des Krankenhauses verstorben. Und stellen Sie sich das mal vor, wir konnten die nicht mal reanimieren, die ist verstorben. Und die Kinder, die waren abends alleine. Und wir sind dann hoch, haben die Kinder besucht. Die haben wie Tiere da gehaust, mit den Kühen auch zusammen. Du weißt ja selber. Die haben ja mit den Kühen zusammen gehaust. Das war fürchterlich. Jetzt hat die Kommunität denen geholfen, ein Häuschen zu bauen. Aber die haben immer noch keine Toilette. Und ich habe aus Deutschland ein paar Spender gefunden, die uns helfen dann. Und wir wollen denen ein Häuschen bauen. Und hören Sie, wie können Sie uns helfen? Und ja, muss sagen, doch, die haben mitgeholfen. Mhm. Also faire Preise, Lieferung kostenlos. Also anders, wie man es normal von so, wir zocken jetzt hier einen Gringo ab. Ja? Mhm. Dafür habe ich ja eben auch Peruaner noch mitgenommen. Alles in allem geht es jetzt endlich vorwärts und ich glaube, in 2 Wochen ist es fertig.
Toll.
Was für die natürlich ein Riesengeschenk ist, weil die leben zwar jetzt in Gemäuern, also die Comunidad hat denen 4 Zimmerchen gemauert, aber die haben keine Toilette, die haben kein Waschbecken, die haben keinen Strom.
Ja, das wird schon ein Riesending. Allein um Wäsche zu waschen auch, also es kommt ja noch ein Außenwaschbecken dran.
Genau. Also alles in allem bin ich unglaublich dankbar und hier an dieser Stelle, Freunde, ein herzliches Dankeschön an alle, die da bisher schon mitgeholfen haben. Falls es ein Projekt ist, wo du sagst, da will ich auch dabei sein, kannst dich mit einklingen. Wie gesagt, es gibt keine Spendenquittung dafür. Es ist ein privates Projekt. Ich kann das nicht über Spendenkonto irgendwie laufen lassen. Aber ich kann euch versprechen, wir setzen jeden Euro dafür ein, um dieses Toilettenhäuschen fertig zu kriegen. Und wenn wir Geld übrig haben, habe ich mir gedacht, Lena, dann werden wir uns darum kümmern, dass sie eine Stromleitung da hochgelegt kriegen. Denn die Leitung, die verläuft unweit, keine 20 Meter vom Haus. Das muss man einfach nur installieren. Und das sind auch ein paar 100 Zoll. Aber ich meine, wer kein Geld hat, sind 100 Zoll auch viel Geld. Ja?
Yeah.
Und wir werden also auf jeden Fall weitermachen und wir werden die euch hier auf dem Laufenden halten. Lena trippelt so ein bisschen. Weil sie in 5 Minuten eigentlich schon mitten im Ort sein muss und die Kinder
abholen. Ich vermute ja, dass die dann noch nicht fertig sind, aber ich will da sein.
Ich weiß, ich ja auch. Das machen wir jetzt hier noch zu Ende, weil ich möchte zum Schluss noch Folgendes sagen. Wir haben neue Podcast-Hörer.
Ja?
Einige. Ich habe es gesehen in der Statistik und ich habe es gesehen.
Willkommen.
Nein, also auf Social Media habe ich die Woche mal Werbung gemacht und ich habe auch von Leuten gehört.
Podcast, die, so ein Urologen-Podcast.
Genau. die also unseren Podcast gewonnen haben. Und meine Lieben, alle Zuhörer, einen großen Appell an euch. Wenn ihr dazu beitragen wollt, dass dieser Podcast wächst, dann teilt doch mal auch diesen Podcast, diese Folgen mit anderen. Was ist das für ein Format? Hier lernt ihr so ein bisschen was über die Kultur, über die Konflikte, über unser ganz persönliches Leben. Wir haben kein Skript, Lena und ich, wir setzen uns samstags einmal hin, 1 Stunde, um uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten.
Weil wir uns ja sonst nicht unterhalten.
So ist es. Ja. Um uns darüber zu informieren, was wir die letzte Woche erlebt haben. Das ist manchmal holprig, manchmal fehlen einem die Worte. Manchmal könnte man es auch kürzer machen, manchmal ein bisschen länger. Oder es würden ein paar Details auch noch gut tun. Es ist kein Podcast, der irgendwie ein großes Skript hat oder wo wir ein großes Ziel mitverfolgen, sondern wir wollen einfach euch, unsere Unterstützer, auf dem Laufenden halten, informieren über unser Leben, euch einen ganz persönlichen Einblick geben, damit ihr so einen kleinen Eindruck habt von unserem Leben hier in Peru.
So sieht's aus.
Lena, machst du den Schluss?
Ja, wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, wenn es dann heißt.
Ich dachte mir, wir freuen uns, wenn mal wieder Pakete kommen.
Auch das, also denkt an das Hanuta-Paket. Wahlweise auch saure Haribo sind auch immer gern gesehen.
Ja,
gibt's ja auch. Ich habe so eine fortlaufende Liste auf dem Handy. Also wenn immer mich jemand fragt, was können wir euch denn schicken, dann zücke ich so mein Handy. Zum Beispiel Sachen wie Backpapier kriegt man hier einfach nicht so. Das sind so. Egal, aber
wir wollten eigentlich
Schluss machen. Wir freuen uns über alles. Ja, wir hören uns wieder, wenn es das nächste Mal heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.